Jeden Abend, bevor meine Kinder ins Bett gehen, lese ich mit ihnen aus einem Andachtsbuch. Und dieses Andachtsbuch für Kinder, das beginnt immer mit einem Bibelvers. Und am Dienstag, das war der erste Arbeitstag nach meinem Urlaub, lasen wir also dieses Andachtsbuch. Ich las diesen Vers. Und ja, dieser Vers, der ist irgendwie, der hat mich angesprungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr lest ein Bibelvers, der euch eigentlich total geläufig ist, den ihr vielleicht schon zigmal gelesen habt. Ich weiß, hier sitzen Menschen im Raum, die haben öfter die Bibel durchgelesen als ich. Ja, da kennt man so manche Verse, aber da liest man einen Bibelvers und man hat das Gefühl, dieser Bibelvers, der springt mich jetzt das erste Mal so richtig an und ich merke, es lässt mich nicht mehr los. Und so ging es mir irgendwie mit diesem Bibelvers. Ich habe die Andacht weiter vorgelesen. Ich weiß nicht mehr, was in dieser Andacht stand. Das war auch irgendwie für mich so, ich habe es halt gelesen. Ist ja auch manchmal so, man liest etwas und man weiß gar nicht, was man gelesen hat. Aber dieser Vers, der ging mir durch den Kopf und das ließ mir nicht mehr los, auch am nächsten Tag. Ich habe gemerkt, okay, dieser Vers, der berührt mich und vielleicht ist das ein Vers, der auch uns als Gemeinde mal berühren sollte. Und deswegen habe ich mir diesen Vers vorgenommen. Und dieser Vers lautet: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das ist eine krasse Aussage, eine mutige Aussage. Ja, wir kennen Beispiele aus der Bibel, wo das kräftig in die Hose ging. Ja, als Herodes zu seiner hübschen, war es die Tochter oder Nichte, fällt mir gerade nicht ein, ihr wisst es besser als ich, sagte, weil er sie schön fand, bitte, was du willst und wenn es das halbe Königreich ist, du sollst es bekommen. Ungünstigerweise wünschte sie sich etwas, womit Herodes überhaupt gar nicht so gut klarkam, nämlich, dass er den Johannes, den Täufer, enthaupten soll und ihr den Kopf präsentieren soll. Dumm gelaufen. Eine Zusage, die nach hinten losgeht. Aber hier macht Gott diese Zusage höchstpersönlich und sagt, bittet, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Kennt ihr das auch, dass es so Bibelstellen gibt, die kennen wir ganz genau, aber aus unterschiedlichsten Gründen lesen wir über sie hinweg. Lassen sie nicht an uns ran oder wir ergreifen sie nicht wirklich im Glauben. Ich habe gemerkt, mir ging es mit dieser Bibelstelle so. Vielleicht dir ja auch. Vielleicht ist da ein Schmerz, den du in dir trägst, weil da ein ganz wichtiges Anliegen in deinem Leben war oder ist, für das du gebetet hast. Und du hast dich an Gott geklammert, hast ihm vertraut und hast gesagt, du bist meine letzte Hoffnung. Aber die Gebetserhörung trat nicht ein, trat noch nicht ein, nicht so, wie du wolltest. Vielleicht neigst du auch dazu, so eine Zusage abzutun und sagen, ich habe diese Erfahrung selber nie gemacht. Ja, ich staune mal, wenn Menschen von Gebetserhörungen in ihrem Leben erzählen, aber bei mir trifft das irgendwie nicht zu. Und so liest du diese Bibelstelle als eine Zusage, ja, die klingt kraftvoll, aber in der Wirklichkeit ist das doch leere Luft. Oder vielleicht ist es auch so, dass du so eine Bibelstelle liest und sagst, sie ist so krass, vielleicht verstehe ich sie gar nicht richtig, aber um sie richtig zu verstehen, fehlt mir die Zeit, die Kraft, die Lust und so schiebt man so eine Bibelstelle weg. Mich hat diese krasse Aussage Jesu auf jeden Fall nicht losgelassen und so habe ich mich mit dieser Bibelstelle beschäftigt bis heute und sie wird mich wahrscheinlich weiter beschäftigen. Wisst ihr, ich lese gerne die Bibel. Und vielleicht tust du es auch so. Und ich möchte euch einmal sagen, was meine Grundhaltung ist, wenn ich die Bibel lese. Wenn ich die Bibel lese, dann gehe ich davon aus, dass das, was in der Bibel steht, heute genauso gültig ist wie vor 2000 Jahren. Ich glaube auch nicht, dass die Bibel irgendein literarisches Werk ist von besonders klugen oder frommen Leuten, sondern dass dieses Wort tatsächlich Gottes Wort ist. Vom Geist eingegebenen Menschen, die das natürlich selber geschrieben haben, das, was wir hier lesen, ist Wort Gottes, hat also Autorität und Gültigkeit. Und ich lese diese Bibel so als ein Wort, das auch mir ganz persönlich gilt. Und ich glaube und vertraue, dass die Zusagen, die Gott in der Bibel macht, nicht nur für eine bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Menschengruppe galt, sondern weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich an Jesus Christus glaube, ihn angenommen habe und mich als Gottes Kind sehe, vertraue ich darauf, dass die Zusagen Gottes auch für mich ganz persönlich gelten. Und dann kann es sein, dass man bei so einer Aussage dann eben vor einem Problem steht. Und sagt, hey, diese Zusage ist so krass, ich soll bitten, was ich will und es soll mir zuteil werden. Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht erlebt oder viel zu selten erlebt. Denn ich meine, wenn das stimmt, wenn so eine Zusage stimmt, wenn es stimmt, dass genau das eintritt bei Kindern Gottes, die Jesus vertrauen und an ihm festhalten, dann sollten doch Gebetsangehörungen etwas völlig Normales in unserem Glaubensalltag sein, oder? Und vielleicht stehst du dann, wie ich, vor einer Spannung, weil du in deinem Glaubensleben die Erfahrung gemacht hast, dass Gebetserhörung eher etwas Ungewöhnliches, etwas Seltenes oder vielleicht sogar etwas ist, was bei anderen vielleicht passieren mag. Und das muss man ja auch erstmal beweisen, dass es tatsächlich auch eine Gebetserhörung war und nicht irgendein Zufall oder so. Aber bei mir eben nicht. Ich habe deswegen der Predigt eine mutige Überschrift gegeben und einfach mal geschrieben, Gebete, die Gott gehört. Und mir die Frage gestellt, was sind denn nun Gebete, die Gott erhört, beziehungsweise wie muss ich beten, damit Gott mein Gebet erhört? Und damit verbunden ist dann ja auch irgendwie die Frage, wie bete ich eigentlich richtig? Und man kann schnell anfangen, eine schnelle Antwort versuchen zu finden und dann erstmal auf die Form des Gebetes gehen. Vielleicht ist das richtige Gebet ja ein Gebet der richtigen Worte. Jesus hat zum Beispiel an anderer Stelle, Johannes 14, Vers 6 mal gesagt, dass was wir im Namen Jesu beten, dass er das tun wird. Ja, und nun könnte man das so verstehen, hier haben wir nun also die magische Formel, wenn ich hinter mein Gebet nochmal ein im Namen Jesu setze, dann ist das die magische Formel, die meinem Gebet Kraft verleiht. Nein, aber es geht hier nicht um eine magische Formel, ein Wort oder ein Satz, der deinem Gebet möglichst großes Gewicht gibt. Vielleicht denkst du auch, hey, es sind die fromm klingenden Gebete, die kräftig sind. Ich sag manchmal so, mir ging es als junger Christ auch so, ich saß hier im Gottesdienst und dann gab es da die älteren Geschwister, die schon jahrelang mit Gott und mit der Bibel und mit dem Vokabular des Christentums unterwegs waren und diese Gebete, die klangen so fromm und vollmächtig. Und ich dachte dir, mein kleines Gebet kann da nicht mithalten. Kein Wunder, dass Gott meine Gebete nicht erhört. Ich schaff's gar nicht, dass mein Gebet so fromm klingt. Jesus hat einiges über Gebet gesagt, auch in der Bergpredigt in Matthäus 6, Abvers 5, da schreibt er zum Beispiel, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ich sage nicht, dass fromm klingende Gebete Gebete von Heuchlern sind, aber was ich hier auch raushöre, ist, dass es Gott völlig egal ist, welche Worte du gebrauchst in deinen Gebeten. Dein Gebet muss nicht fromm klingen, sondern es muss ehrlich sein, aus deinem Herzen sprechen. Vielleicht denkst du dir auch, okay, ich muss irgendwie viele Worte wählen und Überzeugungsarbeit leisten. Vor einiger Zeit kam mein Sohn auf mich zu und er hielt eine Tüte Lollis in der Hand. Und er sagte zu mir, diese Lollis, die laufen bald ab. Die müssen jetzt gegessen werden. Ich fand das super. Er hat diesen Lolli jetzt nicht gekriegt, weil ich das Argument so stichhaltig fand, sondern einfach dieses Verschmitzte dahinter. Aber so ist das manchmal, ja. Kinder überlegen sich genau, wie sie ihre Eltern überzeugen können. Ja, und irgendwann fangen sie dann an, Argumente zu finden, um die Eltern zu überzeugen. Aber bei Gott müssen wir keine Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen Gott auch nicht begründen, warum wir etwas wollen oder das Gebetsanliegen möglichst lange ausholen. Auch dazu sagt Jesus etwas. Er sagt, und wenn ihr betet, Matthäus 6, Abvers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Und jetzt kommt's, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ja, das ist ja völlig logisch. Gott ist Gott, er kennt uns, er weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Spannend ist, dass er trotzdem möchte, dass wir ihn bitten, aber es geht nicht darum, dass wir ihm das Anliegen ausbreiten und erklären und Argument nach Argument nach Argument aneinanderreihen, um Gott irgendwie zu überzeugen. Gebet ist keine Überzeugungsarbeit. Es könnte auch sein, dass wir überlegen, okay, wie Gott hört Gott mich eigentlich? Gerade wenn ich Predigt vorbereite, ist es so, dass ich mit beim Essen oder so im Raum sitze und mit meinen Gedanken so irgendwo anders bin, dass Ruth mit mir spricht und erst wenn sie dann irgendwie klatscht oder auf den Boden stampft, ich das dann mitbekomme und sie muss dann alles, was sie gesagt hat, wiederholen. Ja, ist es vielleicht so, dass wir bei Gott laut klatschen müssen oder eine richtige Anrede finden? Wir können natürlich sagen, du allmächtiger Schöpfer des Himmels und der Erde, du dreieiniger Gott, du Alpha und Omega, du großes Ich Bin, der Erste und der Letzte, der war und ist und der da kommt. Jesus sagt, redet ihn einfach mit Vater an. Da brauchst du keine großen, hochtrabenden Worte oder Bezeichnungen. Ja, Gott weiß, wenn wir mit ihm sprechen. Wir müssen nicht erst irgendwie laut auf uns aufmerksam machen, sondern weil Jesus ja in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist, kriegt er das sofort mit, wenn du mit ihm sprichst. Ist die richtige Form vielleicht wichtig? Es gibt ja auch diese Bibelstelle, wo es heißt, bringt eure Anliegen mit Danksagung vor ihm. Philipper 4, Vers 6. Ja, und dann denke ich mir, okay, damit Gott mein Gebet erhört, sage ich erstmal kräftig Danke, überlege mir, wofür ich alles dankbar bin und dann irgendwann kommt die Bitte. Ja, ist die Form entscheidend? Vielleicht ist es auch so, dass das Gebet besonders vollmächtig sein muss. Ich sage manchmal so, die vollmächtigen Gebete sind die lauten Gebete. Ja, und im Namen Jesu, und dann fängt man an laut zu werden und glaubt, dass jetzt das Gebet erhört wird. Mein Gott ist nicht schwerhörig. Vielleicht ist auch der Glauben entscheidend. Hat Jesus ja auch gesagt, Lukas 17 zum Beispiel ist so eine spannende Stelle. Lukas 17, Vers 6, da heißt es, wenn ihr im Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzele dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Brauche ich genug Glauben, damit Gott mein Gebet erhört? Die Lehre gibt es ja unter Christen und ich finde, das ist so eine druckmachende Lehre. Wenn Gott dein Gebet nicht erhört hast, dann hast du halt nicht genug Glauben. Und ich frage mich, wie bete ich denn im Glauben? Ist Gebet, Glauben so eine innere Kraftanstrengung? Okay, ich glaube jetzt, Gott, ich glaube und jetzt kann ich beten? Oder ist nicht schon die Entscheidung, dass du dich mit deinem Anliegen an Gott wendest, Ausdruck von Glauben? Ich finde es ja auch so spannend, dass Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Er sagt nicht, wenn ihr Glauben hättet wie ein Kürbis, sondern wie ein Senfkorn. Er sagt also, damit ich eure Gebete erhöre, ist kein großer Glaube notwendig. Es ist keine große Glaubensanstrengung, sondern dass der kleine Glaubens- und Vertrauensschritt, der genügt, damit Gott dein Gebet erhört. Wie bete ich also richtig? Ich würde sagen, nichts, was du selber in dein Gebet legen könntest, gibt deinem Gebet Kraft. Ja, nichts, was du selber in dein Gebet legen könntest, gibt deinem Gebet Kraft. Das, was deinem Gebet Kraft gibt, ist Gott selbst. ist der Adressat deines Gebets. Weil Gott ist die Kraft, mit der wir rechnen. Das Entscheidende beim Beten ist nicht die Form. Gebet ist auch nicht irgendeine Leistung, die du bringst, die dann erfolgreich ist, wenn du es besonders gut machst. Und ich hoffe, dass ihr das auch bei solchen Predigten nicht heraushört, dass es am Ende darum geht, dass ihr, wenn Gott nicht erhört hat, ihr irgendwas falsch gemacht habt. Und jetzt müssen wir uns halt anstrengen und gucken, dass wir es richtig machen. Bei Gebet geht es nicht darum, eine Form einzuhalten, etwas richtig oder falsch zu machen. Das Entscheidende beim Beten, und jetzt kommt es, das Entscheidende beim Beten ist Nähe und Beziehung. Und das wird bei der ganzen Bibelstelle Johannes 17, Vers 1 bis 8 deutlich. Johannes 15, meine ich. Ich lese die Bibelstelle nochmal, auch wenn wir sie schon gehört haben, weil in diesem Kontext steht ja genau diese Zusage. Hier heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Entscheidende beim Beten ist Nähe und Beziehung. Und das Motiv, das hier ganz stark verwendet wird, ist dieses in Jesus bleiben. Darum geht es, bleibt in Jesus. Und ja, die Frage ist natürlich, was bedeutet das denn? Das ist eine komische Formulierung. Er sagt ja nicht, bleibt bei mir, geht mit mir, bleibt in meiner Nähe, sondern es geht hier darum, bleibt in Jesus. Das Bild, das er hier verwendet, ist ziemlich klar. Wir haben das Bild eines Weinstocks und der Reben. Eine Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist und ein Weinstock, der Rebe alles gibt, was sie braucht, um zu wachsen. Ja, der Weinstock, der gibt die Kraft, die Rebe braucht. Der Weinstock gibt das Leben. Der Weinstock gibt die Nahrung. All das fließt vom Weinstock in die Rebe. Jesus als Weinstock ist also Lebensspender, er ist Versorger, er ist der Halt, er ist der Ursprung. Und wenn wir die Reben sind und Jesus der Weinstock ist, dann können wir davon ausgehen, dass Jesus als Weinstock alles dafür tun möchte, damit unsere Frucht wächst. Das Entscheidende ist aber die Verbindung. Verbindung mit Jesus. Und Jesus nennt das in Christus bleiben. Und so klar ist das ja gar nicht, was das bedeutet, in Christus zu bleiben. Diese Formulierung in, an der kann man sich ja schon stoßen. Weil, also, wie kann ich denn in Jesus sein? Also eine räumliche Aussage kann das ja nicht sein. Wir kennen das aus 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, ist jemand in Christus, so ist da eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und hier wird erstmal deutlich, für jemanden, der an Jesus Christus glaubt, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist dieses in Jesus sein ein Zustand. Es ist etwas, was passiert. Es ist etwas, was das Neue, das Gewordene ausmacht, dass man in Jesus ist. Und dieses in Jesus bedeutet dann irgendwie auf eine geheimnisvolle Weise, dass wir mit Christus verbunden sind. Aber mehr verbunden als einfach nur, ich halte an ihm fest, sondern wir sind irgendwie, ja, da hat sich etwas miteinander in Verbindung gebracht. Man gehört zu ihm, aber er gehört auch zu uns, denn Christus ist ja auch in uns. Es ist erstmal ein Zustand, der durch das gnädige Handeln Gottes hergestellt wird. Wir sind in Jesus. Aber gleichzeitig, und das merken wir an dieser Bibelstelle, können wir aktiv dazu beitragen, in Christus zu bleiben. Es bedeutet irgendwie, dass wir uns von Jesus abhängig machen, dass wir ihm vertrauen. Es bedeutet auch, dass wir ihn kennenlernen, dass wir verstehen lernen, wer ist Jesus, wie ist Jesus, dass wir mit ihm leben, auch dass wir ihm gehorchen. Wir lesen hier ja auch, dass seine Worte in uns bleiben sollen. Wir sollen in Jesus bleiben, seine Worte in uns, ein Ausdruck der Verbindung. Das heißt, ich lerne die Worte Jesu kennen, die im Wort Gottes überliefert sind. Ich vertraue seinen Worten. Ich befolge seine Worte. Das bedeutet auch, in Jesus zu bleiben, bedeutet immer wieder zu ihm umzukehren. Denn das kennst du genauso gut wie ich, dass wir auf der einen Seite entschieden mit Jesus leben wollen, aber dass wir immer wieder auch uns entscheiden, Wege zu gehen, die von Gott wegführen. Und in Christus zu bleiben, ist ein aktives, okay, ich drehe auch immer wieder zu Jesus um und sage dir, nein, ich meine es ernst mit dir. Und auch wenn ich gerade in eine andere Richtung gegangen bin, möchte ich dich nicht loslassen, sondern du sollst mein Lebensmittelpunkt sein. Was hat das mit Gebet zu tun? Gebet ist ja letztlich ein Dialog mit Gott. Gebet ist ein Dialog mit Gott, ein Ausdruck der Verbindung. Und ein Dialog mit dem Gott, der es zu 100% gut mit mir meint. Ja, ich wende mich nicht an einen Gott, der allmächtig ist, der erhaben ist, der über den Ding steht, aber ich muss ihn erstmal davon überzeugen, mir Gutes zu tun. Nein, Jesus hat ja schon alles für mich getan. Er hat ja schon bewiesen, wie gut er es mit mir meint. Als er am Kreuz für mich starb, sein Leben für mich hingab, weil er mich so sehr liebt. Das heißt, wenn ich mit Gott spreche, dann kann ich darauf vertrauen, dass da eine Person ist, die mir wohlwollend gegenübersteht. Dass da eine Person ist, die weiß, was ich für Bedürfnisse habe, die besser weiß als ich, was ich brauche, was für mein Leben wichtig ist. Und dass da eine Person mir gegenübersteht, die möchte, dass mein Leben gelingt. Gebet ist also Beziehungspflege. Und wenn ich das lebe, diese Nähe zu Jesus, dieses in Jesus bleiben, wenn ich mit ihm beschäftige, ihn mehr kennenlerne, die Verbindung mit ihm suche, sein Wort in mir wohnen lasse, dann merke ich, wie sich mein Leben verändert und dadurch meine Anliegen und mein Wille kompatibel wird mit dem Willen Gottes für mein Leben. Denn das wissen wir auch, wir sind eine neue Schöpfung geworden, weil wir ein Leben geführt haben, das Gott nicht entsprach, das am Ziel Gottes für unser Leben vorbeiführte. Ein Leben, das in die Irre ging. Und jetzt dürfen wir mit Jesus entdecken, was das wunderbare Leben ist, was er für uns bereithält. Das bedeutet auch eine Veränderung in uns. Und die zeigt sich auch darin, dass wir verstehen, was Gott für uns möchte und dass das mein Anliegen wird. Meine Anliegen, meine Gebete passen sich also dem an, was Gott mit mir vorhat und aus mir machen will und auch schon gemacht hat. Wie das praktisch aussieht, können wir von Jesus lernen. Jesus hat eine enge Beziehung zu seinem Vater im Himmel gelebt, als er auf der Erde war. Er konnte sagen, ich und der Vater sind eins. Gott, der Vater ist in mir, ich bin im Vater, wir sind eins. Unser Wille, das, was wir tun und das, was wir auf der Erde erreichen wollen, ist zu 100% kompatibel. Aber offensichtlich war das nicht automatisch so. Jesus war es wichtig, morgens früh, bevor alle anderen wach waren, aufzustehen, die Einsamkeit zu suchen und mit Gott Zeit zu verbringen. Sich quasi mit ihm zu verbinden und zu sagen, Jesus, Gott, hier bin ich. Zeig mir, was heute wichtig ist vielleicht. Lass uns mal drüber sprechen, was heute anliegt. Was erwartet uns heute gemeinsam? Und dann war es so, dass Jesus sagen konnte, dass er nur das tat, von dem er mit Sicherheit sagen konnte, dass es auch das war, was der Vater will. Der Wille Jesu und der Wille Gottes stimmten überein. Aber es gibt dann auch eine ganz spannende Stelle, in der deutlich wird, dass Jesus darum rang, mit dem Willen Gottes übereinzustimmen. Und das ist in der Nacht, als er verraten wurde im Garten Gethsemane. Wo er betet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Merkt ihr, da gibt es ein Kampf Jesu, der sagte, nein, mein Wille soll mit dem Willen Gottes übereinstimmen, aber da ist etwas in mir, das will etwas anderes. Ich will, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, aber nein, das soll nicht mein Wille sein. Ich will, dass der Wille des Vaters geschieht. Und vielleicht kennst du diesen Kampf in einer etwas anderen Weise auch. Dass du sagst, ja, ich merke genau, dass in mir ein Wunsch ist, ein Bedürfnis ist, ein Drang ist, ein Wille ist, der mit dem Willen Gottes nicht übereinstimmt. Und dann fängst du an zu ringen und sagst, nein, eigentlich bin ich doch Kind Gottes, ich will doch mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Und dann ist es ein Kampf. Und manchmal gewinnt die eine Seite den Kampf und man gelingt es uns, an Gott festzuhalten. Und daran dürfen wir wachsen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann hören wir auf, selbstsüchtige Ziele zu verfolgen. Dann erbitten wir nicht mehr von Gott den großen Lottogewinn, sondern dann fragen wir uns, was, Gott, möchtest du in meinem Leben tun? Die Bibelstelle nennt uns ein spannendes Wort für Gebetserhörung. Und das ist Frucht. Und das zeigt uns auch, was Gott in unserem Leben möchte. Er möchte Frucht hervorbringen, etwas Neues, etwas Gutes, etwas Nahrhaftes. Und mir sind spontan drei Arten von Früchten eingefallen. Die erste Art von Frucht ist die Frucht der Nachfolge. Die Frucht der Nachfolge. Als Christen sind wir gesendet in diese Welt und Gott möchte, dass wir in dieser Welt Frucht bringen. Das heißt, dass wir Jesus in dieser Welt widerspiegeln und dass dadurch andere Menschen Veränderung erleben. Dass Menschen zum Beispiel erkennen, dass Jesus tatsächlich der Retter dieser Welt ist. Ja, und eine Frucht der Nachfolge ist dann göttliches Handeln, das deinem Leben als Jünger Jesu Erfolg schenkt. Denn die Frucht der Nachfolge bringst du nicht selber, sondern nur wenn Gott durch dich wirkt, passiert Veränderung. Das heißt, du kannst dafür beten, dass die Menschen, mit denen du über den Glauben sprichst, dass sie ein offenes Ohr haben. Du kannst dafür beten, wenn es dein Wunsch ist, dass dein bester Freund, deine beste Freundin, dein Familienmitglied Jesus endlich kennenlernt, dass Jesus sich ihnen zeigen möge. Nicht, weil du so gute Überzeugungsarbeit leistest, sondern weil Gott in ihr Leben tritt. Wir sind auch als Gemeinde gesendet, ein Licht für Jesus zu sein. Wir können dafür beten, dass hier in dieser Gemeinde Veränderung passiert, dass unser Miteinander sich verändert, dass diese vier Werte, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes, wir verbreiten Hoffnung, nicht nur theoretische Werte sind, sondern sich in unserem praktischen Glaubensalltag zeigen. Glaubt ihr, dass das Gebete sind, die im Interesse Gottes sind? Also Früchte der Nachfolge sind die ersten Früchte, dann gibt es die inneren Früchte. Das sind zum Beispiel die Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22. Wo es heißt, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Liebe, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Innere Früchte, das ist die Veränderung, die Jesus Christus in dir wirken möchte. Und wenn du darum bittest, Herr, ändere mich. Hilf mir, diesen Wesenszug zu verändern. Hilf mir, diese Sünde zu überwinden. Steh mir bei. Glaubt ihr, das ist ein Gebet, das im Sinne Gottes ist? Und ich glaube, dann gibt es auch die Früchte des neuen Lebens als Kind Gottes. Früchte des neuen Lebens als Kind Gottes. Und das können ganz praktische Dinge sein. Göttliche Versorgung zum Beispiel. Ich glaube, dass wir damit rechnen dürfen, dass Gott uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Er hat uns nicht versprochen, uns zu Millionären zu machen, aber er hat versprochen, dich im Alltag nicht in Frieden zu lassen und dass er dir das geben wird, was du am Tag brauchst. Gottes Führung im Alltag auch. Gott steht dir zur Seite und begleitet dich im Alltag. Und wenn du vor schwierigen Entscheidungen triffst, dann bitte Gott um Führung. Gott führt dich, glaube ich, gerne in die richtige Richtung. Und ich glaube, es geht auch ganz konkret um Hilfe bei Problemen, bei Nöten, auch bei Krankheiten. Diesem Thema werden wir uns auch noch stellen. Wir werden ein bisschen länger über Gebet nachdenken und auch über das Gebet für Kranke. Deswegen heute noch nicht mehr dazu. Aber auch Früchte des neuen Lebens als Kind Gottes, also ein Leben in Fülle, das Jesus uns verspricht, darum dürfen wir bitten und da dürfen wir erwarten, dass Gott dieses Gebet erfüllt. All diese drei Gebete haben gemeinsam, dass wir Gott zwar bitten dürfen, aber uns das nicht in eine passive Rolle bringt, sondern dass wir dabei aktiv bleiben. Gebet bedeutet nicht, ich setze mich hin, Gott, gib mir das bitte und dann lehne ich mich zurück und warte, bis Gott es gibt, sondern Gott ist mit uns an einer Seite und geht mit uns. Und wenn wir gehen, dann dürfen wir erleben, wie Gott unser Gehen unterstützt. Es geht nicht darum, dass Gott etwas für dich übernimmt und du dich zurücklehnen kannst. Was auch deutlich wird, ist, dass Frucht etwas ist, das wächst. Wachstum ist nichts Spontanes. Es ist nicht so, dass da eine Weintraube ist und dann kommt etwas von der Rebe von Weinstock in die Rebe und plopp ist die Weintraube da, sondern die Weintraube wächst. Und das ist ein Prozess und es gibt Früchte, die brauchen lange Zeit zum Wachsen. Es gibt Früchte, die wachsen ganz schnell, die kommen früher im Jahr. Und so ist es mit Gebetserhörung auch. Manche Gebete hört Gott ganz spontan. Manche Gebete, die dauern, bis Gott sie erhört. Warum? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, dass diese Gebetserhörung dir gut tut. Ja, und manche Gebete bleiben vielleicht auch unerhört, weil Gott es besser weiß als wir. Auf jeden Fall dürfen wir Gott vertrauen, dass er ein Gott ist, der mit uns ist, der für uns ist. Und er möchte, dass unser Leben gelingt. Und je mehr wir das verstehen, je mehr wir verstehen, wie der Wille Gottes für unser Leben aussieht, desto mehr werden wir, glaube ich, auch in eine Richtung beten, die Gott in die Lage bringt, uns gerne zu geben, was wir uns wünschen. In jedem Fall sollten wir mehr beten. Denn wer viel betet, der hat größere Chancen, auch viele Gebetserhörungen zu erleben. Ich persönlich habe überlegt, ich mache das ganz praktisch. Ich habe gesagt, Gott möchte mehr Gebetserhörung erleben und ich habe für diese drei Fruchtarten mir jeweils drei Gebetsanliegen überlegt, die ganz praktisch sind, wo ich ganz klar sagen kann, jetzt ist das Gebet erhört. Und ich habe gesagt, okay, ich bete jetzt für diese neun Anliegen, also für die Früchte der Nachfolge, für die inneren Früchte und auch die Früchte des neuen Lebens in Christus, bete ich jetzt so lange, bis dieses Gebet erhört ist oder bis Gott mir zeigt, nein, dieses Gebetsanliegen ist jetzt noch nicht dran. Schieb das mal nochmal nach hinten. Ja, vielleicht ist es ein Impuls auch für dich, mal ganz konkret zu sagen, okay, ich nehme Gott beim Wort, ich probiere das praktisch aus. 9 Gebete, weil ich mehr Gebetserhörung erleben möchte. Denn Frucht in meinem Leben darf wachsen und Gott möchte, dass ich mich an den Früchten, die er schenkt, freut. Ich bete noch mit uns. Steht gerne dazu auf. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der möchte, dass unser Leben als Kind Gottes gelingt. Danke, dass du weißt, was wir brauchen. Danke, dass du unsere Gebete kennst, bevor wir sie aussprechen. Und danke, dass du uns versprochen hast, unsere Gebete zu erhören. Ja, und in all dem geht es nicht darum, dass wir irgendeine Leistung bringen oder dich versuchen zu überreden, sondern dir geht es vor allem um Beziehung. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir das erleben, dass unser Gebet, unser Gespräch mit dir ein Moment der Nähe und der Intimität ist. Danke, dass du Jesus unsere Gebete hörst und dass wir, ja, wenn wir dir nahe kommen, wissen dürfen, dass du da bist. Ich bitte dich, Herr, dass du uns motivierst, Herr, mit Vertrauen zu dir zu kommen. Stärke du unser Gebetsleben. Mach uns zu Betern, die in richtiger Weise beten. Unser Gebet vermag so viel zu verändern, Herr. Und deswegen wollen wir das ernst nehmen, diesen Aufruf von dir, dass wir dich bitten sollen und dich bitten dürfen. Amen.